der Christus bestritten, bezweifelt und bewiesen. Und dann steht da noch ein Untertitel, ich glaube, dass Glaube gute Beweise vertragen kann. Ich finde, beide Titel sind ziemlich vage formuliert. Die wurden mir einfach so vorgesetzt. Ich finde sie ziemlich theoretisch und abstrakt. Und ich bin eigentlich froh, dass es noch eine dritte Zeile gibt. Und da steht Bibelarbeit, Johannes 20, 24 bis 29. Und Bibelarbeit ist immer sehr konkret. Da hat man es mit dem Text zu tun, mit Personen. Das ist anschaulich, da ist was passiert. Da kann man sich mit identifizieren. Und deswegen schauen wir uns einfach diesen Text an. Und was dann von den Zweifeln und Beweisen und so weiter bleibt, können Sie selber schlussfolgern. Also, unser Text, der stammt aus den Auferstehungsberichten am Ende des Johannesevangeliums. Und es gibt in den Auferstehungsberichten so etwas wie einen schwarzen Peter. Einen, der nicht mitspielt. Die anderen Jünger freuen sich, Jesus ist auferstanden. Einer streikt, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Sie wissen natürlich, wen ich meine. Das ist Thomas, der ungläubige Thomas. Thomas, der Zweifler. Ob er diesen Beinamen zurecht trägt, ob er wirklich so ein blindes Huhn ist, ein schwarzes Schaf unter lauter Lämmern, bin ich sicher. Und ich meine, wir müssen uns den Text genau ansehen, um das schlüssig beantworten zu können. Ich lese jetzt einmal eben diese Verse, es ist ein kurzer Abschnitt, Johannes 20 von Vers 24 an. Jesus und Thomas vom Unglauben zur Anbetung. Thomas, auch Didymus genannt, einer der Zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich zu Thomas. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. So aufs Erste haben wir das Gefühl, dass dieser Thomas sich einfach nur dumm und dämlich anstellt. Warum glaubt er den anderen Jüngern nicht einfach? Natürlich ist Jesus auferstanden. Kreuz und Auferstehung, das gehört doch zusammen. Jesus, der Sündlose, der Gottessohn, der konnte unmöglich tot bleiben. Das steht so in jeder Ecke des Neuen Testaments. Wo soll da das Problem sein? Nun, für uns ist die Sache glasklar. Für Thomas war sie höchstens so klar wie dicke Tinte. Er hatte kein Neues Testament. Da konnte er nirgends was mit Auferstehung nachlesen. Das Letzte, was Thomas von Jesus gesehen hatte, das war, dass die Soldaten ihn im Garten Gethsemane festnahmen und abführten. Er selber ist mit den anderen Jüngern entsetzt davongerannt, in irgendeinem Schlupfwinkel hat er sich versteckt. Und irgendjemand wird ihm dann das schaurige Ende mitgeteilt haben, dass man Jesus in einem Schauprozess zum Tod verurteilte, dass man ihn auspeitschte, dass man ihn wie einen Verbrecher ans Kreuz nagelte und dass er dort qualvoll starb. Dass man ihn anschließend vom Kreuz nahm, dass man ihn einbalsamierte und dass man ihn in ein Grab legte. Das alles hat Thomas mitgekriegt. Und das war das Letzte, was er mitgekriegt hat. Eine fürchterliche Verzweiflung muss ihn gepackt haben, eine abgrundtiefe Resignation. Jetzt ist alles aus. Jesus ist tot. Und Tod ist tot. Alle Hoffnungen sind tot. Alle Freude ist gestorben. Was soll mir das Leben jetzt noch? Mein Meister und Lehrer ist nicht mehr. Der Mann, der so tiefsinnig und überzeugend von Gott erzählen konnte, der ist verstummt. Dieser bewunderte Herr über die Naturgewalten und Krankheiten, ja sogar über den Tod, der ist jetzt selber ein Opfer des Todes geworden. Und da kommen jetzt plötzlich ein paar und behaupten, Jesus sei auferstanden. Wo gibt's denn sowas? Da können die lange reden. Womöglich seid ihr einer Halluzination erlegen. Jesus soll leben? Das ist zu schön, um wahr zu sein. Nein, ich verlasse mich nur noch auf das, was ich selber sehe. Auf mich selber. Wenn das, was ihr sagt, stimmt, dann muss ich mich selber davon überzeugen können. Mit meinen eigenen Augen, mit meinen eigenen Händen. Ich will seine Nägelmale sehen, damit ich weiß, dass er am Kreuz hing. Ich will die Wunde an seiner Seite sehen, damit ich sicher bin, dass es nicht irgendein Gekreuzigter ist, sondern dass dieser eine vor mir steht, dem die Soldaten mit der Lanze in den Unterleib gestoßen haben. Berühren und betasten will ich das alles, damit man mir nachher nicht vorwerfen kann, ich sei Opfer einer Sinnestäuschung geworden. Hundertprozentig sicher will ich sein, so sicher, dass nachträglich nicht wieder Zweifel aufkommen können. Nicht? Wir spüren an dieser Reaktion des Thomas etwas von seiner tiefen Enttäuschung, in die ihn der Tod von Jesus gestürzt hat und von dem Schock, in dem er jetzt noch steckt. Und dieser Schock lässt sich nicht einfach mit einem Federstrich beseitigen. Und im Übrigen war das nicht nur ihm so ergangen, sondern zunächst auch allen anderen Jüngern. Bei allen war der Lebensmut ausgelöscht. Bei allen war da nur noch Trauer und Scham, dass sie so einem Herrn angehängt hatten, der jetzt doch tot ist. Und es war Angst vor der Zukunft. Und gleichzeitig, meine ich, spüren wir auch etwas von dieser geradezu verzweifelten Hoffnung bei Thomas. Der Hoffnung, dass die anderen Jünger eben doch recht haben möchten. Jesus lebt, wenn das nur so wäre. Aber eben bevor ich ihn nicht selber sehe, glaube ich das euch nicht. Gerade diese radikale Weigerung, ihrem Glauben Glauben zu schenken, ist ein Ausdruck dafür, wie sehr sich Thomas danach sehnt, dass es doch so wäre. Wir kennen das ja alle, solche ungläubigen Reaktionen, gerade auf ganz besonders gute Nachrichten. Das ist oft unsere erste Reaktion, unmöglich, glaube ich einfach nicht. Man möchte nicht zu rasch glauben, damit man nachher nicht am Ende noch mehr enttäuscht ist, noch tiefer abstürzt. Man möchte total sicher sein, jeden Irrtum ausschließen und erst dann wirklich wieder fröhlich glauben. Und so geht das dem Thomas. Und wir sehen daran noch was. Ungläubig im eigentlichen Sinn, also nichts glaubend, das ist unser Thomas bestimmt nicht. Dieser Titel, der ungläubige Thomas, der stimmt eigentlich gar nicht. Ungläubig würde ja bedeuten, von Jesus will ich nichts mehr wissen. Ich hänge meinen Glauben an den Hut. Der hat mich zu sehr enttäuscht. Der liegt jetzt auch im Grab wie alle anderen. Ungläubig würde auch heißen, ich will mit seinen Anhängern nichts mehr zu tun haben. Mit der Gemeinde Jesu, den Jüngern. Für mich ist dieses Kapitel abgeschlossen. Nichts wie weg aus Jerusalem, weg nach Galiläa. Aber Thomas hat Kontakt mit den anderen. Er trifft sich mit ihnen. Und die anderen, die hoffen ja natürlich auch, dass Jesus sich ihnen wieder zeigt. Einmal ist er ihnen schon begegnet, vor einer Woche. Und jetzt denken sie, hoffentlich kommt er nochmal. Und ganz tief in seinem Innern hofft der Thomas, dass sie recht haben und dass er dann dabei ist und dass er Jesus dann auch sieht. Wenn es ihm wirklich ernst wäre mit seiner heftigen Ablehnung, dann würde er gar nicht erst mit ihnen warten. Dann wäre er zu Hause geblieben oder eben zurück nach Galiläa. So liegt in seinem Bleiben dieser unausgesprochene Wunsch, wenn ihr doch recht hättet. Er weigert sich hartnäckig, ihnen zu glauben, aber in Wirklichkeit hofft er, dass sie recht haben. Wenn Jesus doch wirklich wieder lebendig geworden wäre, was würde ich drum geben, die anderen hätten recht. Sehen Sie, Thomas ist nicht ungläubig, er ist skeptisch. Das ist die richtige Bezeichnung, der skeptische Thomas. Und eigentlich ist Skepsis ein positiver Charakterzug. Der Skeptiker, der schluckt nicht gleich jede Kröte, die ihm serviert wird. Ehrlich gesagt, man stößt auf gar nicht so wenig Christen, die meines Erachtens viel zu wenig skeptisch sind und denen ich eine gesunde Portion Skepsis wünschen würde. So viele Christen nicken einfach ständig mit dem Kopf. Die geben sich zufrieden mit 5-Cent-Antworten auf 1-Million-Euro-Fragen. Irgend so eine billige Abspeise, okay, muss wohl so sein. Sie lassen sich den größten Unsinn vorsetzen, verdrehte Lehren, künstliche Systeme, die man über die Bibel stülpt, auf die kein nüchtern denkender Mensch käme, auf die man beim eigenen Bibellesen sowieso nie käme, aber weil es von irgendeiner Kanzel gesagt wird oder weil es in irgendeinem Buch aus irgendeinem frommen Verlag steht, dann muss es ja stimmen. Weil es unter christlicher Flagge segelt, kann die Richtung nicht verkehrt sein. In christlichen Kreisen passieren leider manchmal die unglaublichsten Dinge, sogar in den Chefetagen. Ich könnte davon manches Lied singen. Ungehobeltes Benehmen, das ist noch das Wenigste, Unaufrichtigkeiten, finanzielle Zwielichtigkeiten, moralische Entgleisungen. Und alles, alles lässt man sich gefallen oder man deckt es mit dem Mantel der Liebe zu. Und sollte je ein Zweifel aufkommen, dann unterdrückt man den Zweifel ganz rasch. Man will schließlich kein ungläubiger Thomas sein. Nun, ich meine, es wäre gerade an der Stelle vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir manchmal in die Rolle von Thomas schlüpfen würden. Nicht in die des ungläubigen Thomas, aber in die des skeptischen Thomas. Und wir können noch was lernen von Thomas. Thomas ist absolut ehrlich. Der täuscht keinen Glauben vor, wo keiner da ist. Der tut nicht so, als ob er versteht, wo er in Wirklichkeit zweifelt. Der plappert nicht einfach ein Credo mit, ohne dass er den Inhalt wirklich begriffen hat. Thomas braucht Einsicht und Gewissheit. Ich glaube, wenn Jesus irgendwas nicht leiden mochte, dann war es Heuchelei. Das ist das, was er am meisten kritisiert, gerade auch bei den Frommen seines Volkes. Wissen Sie, was ein Heuchler ist? Ein Heuchler hat einen langen Bart und unter seinem Bart ist er glatt rasiert. Das ist der Heuchler. Ich weiß nicht, ob Thomas einen langen Bart trug oder ob er glatt rasiert war, aber ich weiß, dass er nicht beides gleichzeitig war. Und deshalb hat Jesus ihn lieb gehabt. Und deshalb war Jesus bereit, ihm zurechtzuhelfen. Aus solchen Zweifeln, aufrichtigen Zweifeln, wie wir sie bei Thomas sehen, da spricht manchmal eben eine größere Glaubensbereitschaft als aus gedankenlosen Mitmachen und Nachahmen von frommen Bräuchen. Und es ist oft so, dass man erst, wenn man die Sachen ernsthaft in Frage stellt, christliche Dinge wirklich hinterfragt, dass man dann erst zu einer echten Klärung kommt und einer tiefen Überzeugung und dass einem dann die christlichen Dinge auch erst wirklich in Fleisch und Blut und bis ins Herz übergegangen sind und dass sie dann niemand mehr nehmen kann. Siehe Thomas. Tja, und dann steht mit einem Mal Jesus tatsächlich wieder im Kreis seiner Jünger. Er tritt ein, obwohl die Türen verschlossen sind. Er grüßt sie, Friede sei mit euch. Und das Nächste, was er macht, er wendet sich ganz persönlich dem Thomas zu. Denn eigentlich ist er dieses zweite Mal nur seinetwegen gekommen. Nicht die bloße Tatsache, dass sich alles noch mal ganz genau gleich abspielt wie vor einer Woche, die hat mit Thomas zu tun. Es ist, als wollte Jesus ihm sagen, schau mal, deine Kollegen, die haben dich nicht angelogen. Und sie haben sich auch nicht getäuscht. Sie haben sich nicht was eingebildet, als sie dir erzählten, dass ich bei ihnen war. Es ist alles genau so gewesen, wie du es jetzt selber erlebst. Also nur wegen Thomas erscheint Jesus jetzt nochmal genau auf die gleiche Art und Weise. Das macht deutlich, was wir auch sonst in den Evangelienberichten immer wieder entdecken. Jesus hat nicht nur die große Masse und die großen Ziele vor Augen. Er kümmert sich ganz genauso um den einzelnen Menschen. Er sieht die ganze Welt, die Weltmission, aber er übersieht deswegen nicht den Einzelnen. Er liebt alle und er liebt jeden. Er sieht den ganzen Wald und er sieht jeden einzelnen Baum. Also bei Jesus ist es nie passiert, dass er vor lauter Wald keine Bäume mehr gesehen hat. Jesus lässt niemand links liegen, nur damit er seine weltumspannenden Ziele nicht gefährdet. Der geht nicht über Leichen. Er hat jeden ganz persönlich lieb, so lieb, dass er gar nicht anders kann, als sich dem zuzuwenden, der ihn gerade nötig hat. Und das ist in unserer Geschichte Thomas. Wie sehr Jesus Thomas lieb hat und wie sehr er ihm helfen möchte, das sehen wir auch an dem, was er zu ihm sagt. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Das ist einer von den liebevollsten Sätzen in der ganzen Bibel. Man könnte ja auch sich vorstellen, dass Jesus völlig anders reagiert hat, herrisch auftrat, dass er sich unnahbar gibt. Überlegen, mich berühren willst du? Eine Unverschämtheit. Sei froh, dass ich mich von dir überhaupt sehen lasse. Das muss genügen, um mir zu glauben. Ich glaube, wenn Jesus so reagiert hätte, dann wäre in Thomas etwas zerbrochen. Dann wäre diese vertrauensvolle Beziehung zu Jesus, die doch in all den Jahren aufgebaut worden ist, mit einem Schlag zerstört worden. Nein, Jesus kanzelt ihn nicht ab, er stellt ihn nicht bloß, er versteht nur zu gut, wie schwierig es ist, etwas zu begreifen, was vorher noch nie geschah. Und wie wichtig es ist, jetzt jeden Zweifel auszuräumen. Es ist, als würde Jesus, der erhöhte Gottessohn, sich noch einmal zu einem Mensch unter Menschen machen und sagen, komm zu mir und du darfst mich berühren. Woher wusste Jesus eigentlich, dass Thomas ihn berühren wollte? Woher wusste er das? Hat Thomas diese Forderung ihm gegenüber wiederholt? Steht nichts davon da, da war gar keine Zeit. Haben die anderen Jünger es Jesus noch schnell ins Ohr geflüstert? Steht nichts davon da, war keine Zeit dafür. Jesus kommt ins Zimmer und geht unmittelbar zu Thomas und sagt, leg deine Hand in meine Seite. Woher wusste Jesus das? Er wusste es, weil er dabei gewesen war, als Thomas diese Forderung stellte. Damals mit den anderen Jüngern zusammen. Als Thomas sagte, ich kann das nicht glauben, erst muss ich das und das machen. Da war Jesus dabei gewesen. Unsichtbar. Und das checkt jetzt plötzlich Thomas und es muss ihm heiß und kalt geworden sein. Da diskutiere ich mit den anderen und weigere mich kategorisch an die Auferstehung von Jesus zu glauben. Und er steht neben mir und hört sich Wort für Wort von meinem dummen Geschwätz an. So nah ist mir Jesus. So nah war er mir gerade in dem Augenblick, als ich abstritt, dass es ihn überhaupt noch gibt. Ich dachte, er ist definitiv in der Versenkung verschwunden. Er liegt da im Grab in endloser Ferne. Und in Wirklichkeit ist er mir näher als mein eigenes Hemd. Dass Jesus alles mitgekriegt hat, allein das hätte genügt, dass Thomas sagt, ich glaube, du bist lebendig, du bist Gott. Die Jünger haben mal zu Jesus gesagt, das steht auch im Johannesevangelium, Kapitel 16, 30, du kennst unsere Fragen, bevor wir sie dir stellen. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Du kennst unsere Fragen, bevor wir sie dir stellen. Und so ging das Thomas. Der wusste schon, was Thomas von ihm will. Jesus wusste schon, was Thomas von ihm will, bevor es Thomas überhaupt aussprechen konnte. Da wird also so ganz nebenbei deutlich, dass Jesus Gott ist. Er weiß alles und er ist überall. Und als der Auferstandene unterliegt er keinen Einschränkungen mehr. Er hört zu, als Thomas so entrüstet ablehnt, seine Auferstehung zu glauben. Und er überlegt sich, wie er es am besten anstellen kann, um Thomas für sich zu gewinnen. Jesus hört auch zu, wenn wir Zweifel äußern oder Ärger äußern. Vielleicht sogar Zweifel oder Ärger über Gott. Der sieht, wann wir mit unserem Latein am Ende sind. Und Jesus wendet sich dann nicht empört von uns ab, sondern versucht jedes Mal, uns seine Liebe vielleicht nochmal auf eine ganz neue Weise zu zeigen, unser Vertrauen zurückzugewinnen. Er war bei Thomas genau an dem Tag, als dieser sich total im Stich gelassen vorkam. Und er ist genau dann bei uns, wenn wir uns vielleicht völlig allein vorkommen. Ja, und wie reagiert Thomas? Er hat grünes Licht bekommen. Er kann sich jetzt seinen Wunsch erfüllen und Jesus berühren. Macht er jetzt den Test? Macht er die Probe aufs Exempel? Nichts da. Mit einem Mal wäre das, was er doch so unbedingt machen wollte, völlig deplatziert. Vorher war das noch der aufrichtige Wunsch, sicher zu gehen. Wenn er es jetzt machen würde, wäre das ein Ausdruck von Misstrauen, von Distanzierung. Das wäre eine Dreistigkeit sondergleichen, wenn er jetzt Jesus noch anfassen wollte. Als wäre das ein Gegenstand, den man auf seine Qualität prüfen muss. Nein, mit einem Schlag weiß Thomas alles. Es ist nicht mehr nötig, ihn zu berühren. Er weiß auch so. Er weiß, wer vor ihm steht. Mein Herr und mein Gott. Hier haben wir den Höhepunkt der Begebenheit. Hier macht der ungläubige Thomas dem gläubigen Thomas Platz. Der Zweifler, der Skeptiker, weicht dem Bekenner. Mein Herr und mein Gott. Man spürt geradezu die Erleichterung. Er ist es wirklich. Jesus lebt wirklich. Alle Angst ist verflogen. Und jetzt zieht auch bei ihm die große Freude ein. Sehen Sie, dieser Thomas, der war wirklich kein Berufskritiker. Es gibt ja solche Leute. Das sind die notorischen Nörgler und Besserwisser. Die fest entschlossen sind, es nicht zu glauben, komme, was wolle. Dass ein Toter wieder lebendig wird, das gibt es einfach nicht. Und deswegen glauben wir das einfach nicht. Da Da kann man mir mit noch so vielen angeblichen Beweisen kommen. Heute haben wir es ständig mit solchen Typen zu tun, die einfach grundsätzlich sagen, das und das glaube ich nicht, Beweise brauchst du gar nicht erst anzubringen, basta. Jesus hatte es damals mit solchen Typen zu tun. Der konnte Tote auferwecken und die Leute haben es immer noch nicht geglaubt. Als er den Lazarus aus dem Grab holte, der schon 4 Tage tot war und wo der Leichnam schon anfing zu riechen, und er holt ihn aus dem Grab und macht ihn wieder lebendig. Wie reagieren die Gegner von Jesus? Kapitulieren die angesichts dieses doch unglaublichen Wunders? Sind die endlich bereit zu glauben? Fehlanzeige. An der Stelle heißt es da beschlossen, die Schriftgelehrten und Pharisäer Jesus umzubringen. Sie wollten sozusagen den Beweis aus der Welt schaffen. Und sehen Sie, Thomas war anders. Thomas wollte glauben. Er wollte widerlegt werden. Er wollte die Hände bei Jesus anlegen können. Seine Glaubenszweifel waren im Grunde nur die Kehrseite einer tiefen Glaubenssehnsucht. Und als Jesus ihm dann die entsprechenden Beweise liefert, da glaubt er. Übrigens haben wir hier auch den Höhepunkt des ganzen Johannesevangeliums. Kein anderer Jünger hat so ein eindeutiges Bekenntnis zu Jesus ausgesprochen, ein Bekenntnis seiner Göttlichkeit. Sie wissen sicher, wie das Johannesevangelium startet. Am Anfang war das Wort, und das Wort war Gott, und Gott war das Wort, oder und das Wort war Gott. Da wird Jesus mit Gott gleichgesetzt. Aber das ist zunächst eine dogmatische Aussage, die der Evangeliumschreiber macht. Und jetzt, am Ende des Evangeliums, schließt sich der Kreis. Vorher war es einfach eine dogmatische Aussage, das Wort war Gott. Und jetzt, am Schluss, spricht es ein Jünger unmissverständlich aus. Jesus, du bist Gott und du bist Herr, Gott in Person. Die Jünger hatten Jesus bis dahin Meister genannt. Und als sie ihn näher kennenlernten, Messias oder sogar Sohn Gottes. Aber dass sie ihn unmittelbar und vorbehaltlos mit Gott gleichsetzten, das wagte erst Thomas. Ausgerechnet er wagte es als erster. Ist das nicht toll? Es ist, als würde aus dem finstern Tal sozusagen in einem rasanten Durchmarsch bis auf den Gipfel geführt. Thomas, der Gipfelstürmer. Da hat er so lange nichts begreifen wollen und jetzt hat er Knall auf Fall den größten Durchblick, mehr als alle anderen. Der hartnäckigste Zweifler legt das tiefste Bekenntnis ab. Da war er eine Woche später dran als alle anderen und jetzt stellt er sich an die Spitze des Jüngerkreises. Eine Woche lang war er länger in den Startlöchern hocken geblieben, sozusagen. Und jetzt überquert er als erster die Ziellinie. Von 0 auf 180. Der Letzte wird zum Ersten. Thomas, der Nachzügler, ist mit einem Mal Thomas, der Anführer. Und Jesus anerkennt das. Jesus akzeptiert diesen Glauben. Er sagt zu ihm, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Du glaubst. Es ist ein echter Glaube und Jesus freut sich drüber und akzeptiert das. Man könnte sich natürlich fragen, ob man denn überhaupt noch zu glauben braucht, wenn man alles gesehen hat. Thomas hat es jetzt ja gesehen. Ich meine, es braucht trotzdem noch Glauben. Das Sehen ersetzt den Glauben nicht. Das liegt daran, dass Glauben mehr ist als nur Sehen und für wahr halten. Glauben heißt ja nicht nur, ich streite die Fakten nicht ab. Glauben reicht nicht, es reicht nicht zu sagen, ja, okay, er ist auferstanden. Das ist noch kein Glaube. Glaube heißt, aus den Fakten die Konsequenzen ziehen. Und zwar für sich ganz persönlich. Und genau das tut Thomas. Er sagt nicht einfach, Herr und Gott. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Er sieht die Fakten und er bezieht das Ganze auf sich. Das ist nicht einfach ein Glaubensbekenntnis, das ist ein Lebensprogramm, das er hier ausspricht. Von jetzt an untersteht mein Leben diesem Herrn und Gott. Mein Herr und mein Gott soll das sein. Von jetzt an gehöre ich ihm mit Haut und Haar. So sehr hat dieser Thomas gehofft, Jesus wäre doch wieder lebendig. Und jetzt, wo Jesus vor ihm steht, jetzt gibt es für ihn kein Halten mehr. Jetzt sollen alle Jahre, die Gott ihm noch schenkt, im Dienst von diesem Jesus stehen. Ich meine, eine bessere Konsequenz kann man aus den Auferstehungsberichten gar nicht ziehen. Thomas, das Negativbeispiel, wird zum positiven Vorbild für uns alle. Sie haben sicher schon von dem Portugiesen Vasco da Gama gehört, dem großen Entdecker, der um 1500 den Seeweg nach Indien zum ersten Mal per Schiff befahren hat und eben damit Indien entdeckte. Er war höchst erstaunt, als er in Indien christliche Gemeinden vorfand, Gemeinden, die eine uralte Tradition hatten. Sie nannten sich Thomas-Christen. Und nach ihrer Überlieferung war unser Apostel Thomas als Missionar bis nach Indien gekommen und war dort als Märtyrer gestorben. So, nachdem nun alle Zweifel ausgeräumt sind und nachdem Thomas wieder voll in den Jüngerkreis integriert ist, fügt Jesus noch einen Satz an. Und dieser Satz setzt unserer Begebenheit die Krone auf. Es ist der bekannteste Vers der ganzen Geschichte. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Nicht sehen und trotzdem glauben. Eigentlich ist das der Vers, den man aus dieser Geschichte am besten kennt. Das ist ein berühmtes Wort, ein geflügeltes Wort. Und wie das mit so geflügelten Worten manchmal geht, die fliegen auf und davon. Ohne es recht zu wollen, ohne es zu merken, landet man mit so einem geflügelten Wort plötzlich in einer völlig fremden Gegend. Das Wort ist aus dem Zusammenhang gerissen und sagt Dinge, die es eigentlich gar nicht sagen sollte. Glücklich, wer nicht sieht und trotzdem glaubt. Aha, folgern manche. Dann heißt das ja, der Glaube ist umso besser, je weniger er sieht. Mathematisch gesprochen, Glaube und Sehen verhalten sich umgekehrt proportional. Oder ein bisschen einfacher formuliert, es ist wie bei einer Wippe. Wenn du gewichtige Beweise hast, dann kann der Glaube leicht sein. Wenn du ganz geringe Beweise hast, dann brauchst du einen schweren Glauben, einen großen Glauben. Wer alle Beweise hat, der braucht überhaupt keinen Glauben. Und wer gar keine Beweise hat und trotzdem glaubt, das ist der Glaubensheld schlechthin. Wenn alle Fakten dagegen sprechen, wenn etwas absurd und unmöglich ist und man es trotzdem glaubt, das ist echter Glaube. Das ziehen manche als Folgerung aus diesem Satz. Wer Beweise fordert, der macht sich verdächtig. Der will sehen statt glauben. Er verrät den wahren Glauben. Er wird zum Judas Nummer 2. Es gibt nicht wenige Christen, die so denken. Und interessanterweise sind es gerade viele moderne Theologen, die sich das so überlegen, so zurechtlegen. Gerade die Theologen, die rundweg abstreiten, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Gerade die haben einen Narren gefressen an diesem geflügelten Wort. Nicht sehen und doch glauben. Bei Thomas hatte es geheißen, erst sehen und dann glauben. Also die Grundlage waren sichtbare Beweise gewesen. Darauf baute sein Glaube auf. Und die Alternative, die Jesus jetzt vorstellt, die lautet nicht sehen und trotzdem glauben. Auf was baut denn jetzt der Glaube auf, dieser Glaube, den Jesus hier propagiert? Die moderne Theologie sagt, nicht sehen heißt, ist gleichbedeutend mit nichts. Schlicht und einfach nichts. Wo nichts ist und wo man trotzdem glaubt, das ist wahrer Glaube. Es ist nichts da, eine leere Menge. Der Glaube baut auf gar nichts auf. Er schafft sich seine eigene Welt. Das sind nicht erst die historischen Fakten. Das erste ist der Glaube, wird gesagt. Das klingt manchmal unheimlich fromm. Zum Beispiel so, habe ich neulich gelesen, den Satz. Die Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde ist der Glaube an die Auferstehung Jesu. Das klingt toll. Total fromm, ist ein frommes Wort am anderen. Die Grundlage der neutestamentlichen Gemeinde ist der Glaube an die Auferstehung Jesu. Und wenn man genau hinhört, merkt man, das ist so falsch wie fromm. Die Grundlage der Gemeinde ist nicht der Glaube an die Auferstehung. Die Grundlage ist die Auferstehung selber. Nach dieser verkehrten Behauptung schafft der Glaube die Auferstehung. Also erst der Glaube, dann die Auferstehung. Dabei ist es doch umgekehrt. Erst die Auferstehung und dann der Glaube. Für jene Art von Theologie ist die Auferstehung gar nicht wirklich geschehen. Die ist ein sogenanntes Interpretament. Man interpretiert damit ein bestimmtes Faktum. Das Kreuz, so wird gesagt, das ist geschichtlich gesprochen das Ende von Jesu Leben. Aber weil Gott sich immer zu Jesus gestellt hat, sind die Botschaft und das Werk von Jesus nicht verloren, sondern behalten ihre Bedeutung für alle Zeiten. Jesus lebt, indem seine Botschaft weiterwirkt. Und um diese Gewissheit auszudrücken, haben die Apostel die Auferstehung erfunden. Schlicht und einfach erfunden. Sie haben das ausgedrückt mit dem Bild der Auferstehung. Also wenn das der Sinn der Auferstehung wäre, von Jesu Auferstehung, dann wären sämtliche bedeutenden Männer und Frauen der Weltgeschichte auch auferstanden. Wenn Auferstehung nichts weiter ist als das Weiterwirken der Ideen und Vorbilder, dann ist auch ein Johann Sebastian Bach auferstanden in seiner Musik und ein Rembrandt in seinen Gemälden und ein Shakespeare in seiner Dichtung und ein Napoleon in seiner Politik. Es ist ganz offensichtlich, dass die Apostel mit Auferstehung was grundlegend anderes ausdrücken wollten, wenn sie da von Auferstehung berichteten. Vor nicht langer Zeit war im Kirchenboten von unserem Kanton Zürich, also im Kirchenboten der reformierten Kirche, Folgendes zu lesen von einem Pfarrer. Und jetzt hören Sie mal hin, das ist auch wieder so falsch wie fromm. Die müßige Frage, ob jenes Grab nun leer oder voll gewesen sei, diese Frage müssen die Gegner von Jesus erfunden haben, um die Jünger von der Hauptsache abzubringen, sie zu verwirren und mit ihrem Osterglauben ins Absurde zu treiben. Nur die Gegner von Jesus sind daran interessiert, mit dieser Frage nach dem biologischen Ballast das Wirken von Jesus auszublenden. Sie wollen so verhindern, dass Jesus Christus unter uns ist. Also was sagt dieser Herr Pfarrer? Er sagt, wenn man nur schon die Frage stellt, ob das Grab leer oder voll war, dann fällt man Jesus in den Arm. Denn darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass wir daran glauben, dass Jesus in irgendeiner Form heute noch da ist. Und wenn man nach dem leeren Grab fragt, dann führt man das Ganze in eine biologische Ecke, in eine physikalische Ecke und man häuft nur Ballast auf das, was eigentlich zählt, der Osterglaube. Es ist ja genau umgekehrt. Der Osterglaube wäre ja nie entstanden ohne ein leeres Grab. Das ist unheimlich raffiniert formuliert, klingt alles fromm. Er sagt, wer das Grab für leer erklärt, der verwirrt den Glauben. Echter Glaube braucht gar keine solchen Beweise. Aber wie war es denn in der Realität? Wenn der Stein nicht weggerollt gewesen wäre vor dem Grab, wenn die Frauen das Grab nicht leer gefunden hätten, wenn Petrus und Johannes, als sie ins Grab hineinschauten, da noch den Leichnam hätten liegen sehen, eingewickelt in seine Tücher, dann wäre doch keiner von denen auf die Idee gekommen, dass da eine Auferstehung stattgefunden hätte. Das leere Grab war maßgebend beteiligt an ihrem Auferstehungsglauben. Nicht sehen und trotzdem glauben. Um zu verstehen, was Jesus wirklich damit sagen will, muss man sich einfach nochmal zurückversetzen in die ursprüngliche Situation. An wen hat denn Jesus gedacht, als er dieses geflügelte Wort zum ersten Mal aussprach? Dachte er da an die anderen Jünger und hielt den Thomas die anderen Jünger als leuchtendes Vorbild vor Augen? Waren das die Glücklichen, die Jesus nicht gesehen hatten und trotzdem glaubten? Von wegen, die saßen ja alle im gleichen Boot. Kein einziger von denen hatte geglaubt, bevor er nicht gesehen hatte. Sehen Sie, wenn das, was Jesus hier sagt, ein Vorwurf an den Thomas ist, dann ist es gleichzeitig ein Vorwurf an alle seine Jünger. In Markus 16, 14 heißt es, Jesus erschien den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Also alle hatten nicht geglaubt, bevor sie ihn nicht sahen. Allen musste er diesen Vorwurf machen. Der Thomas hat bloß eine Woche länger gebraucht als der Rest der Welt. Nicht sehen und trotzdem glauben. Jesus kann nicht an die 11 gedacht haben, die zusätzlich zum Thomas. Die glaubten alle erst, als sie sahen. Aber auf wen trifft denn dieses Wort zu? Glücklich die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Mir kommt vor, als würden die Gedanken von Jesus plötzlich in die Zukunft springen. Den Johannes hat er von seiner Auferstehung überzeugt, indem er ihn ins leere Grab hineinschauen ließ. Die Maria, da war alle Trauer und alle Zweifel weggeblasen, als sie mit Jesus sprach am Grab. Bei Thomas hat er alle Zweifel ausgeräumt, indem er sich ihm persönlich stellte. Aber dann ging Jesus in den Himmel, zu seinem Vater. Dann setzt er sich auf dessen Thron. Dann ist es definitiv vorbei mit den Erscheinungen. Dann kann es wirklich nicht mehr heißen, erst sehen und dann glauben. Wer jetzt noch zum Glauben an Jesus kommt, der muss das auf die Berichte von Augenzeugen hin tun. Was Jesus hier vor sich sieht, ist so eine Art Generationenwechsel. Die erste Generation von Gläubigen, das waren die, die ihn persönlich erlebt hatten. Auch und gerade ihn als den Auferstandenen. Und die nächste Generation von Gläubigen, das würden die sein, die sich auf das Zeugnis der ersten Generation verlassen mussten. Die würden nicht sehen und trotzdem glauben. Aber sie glaubten wohlgemerkt nicht irgendetwas Erdachtes, keine Fantasterei, Nichts Absurdes, nicht bloß eine tolle Idee, die jemand sich am Schreibtisch ausgemalt hat. Sie glaubten, was die erste Generation, die Augenzeugengeneration, für glaubwürdig berichtet hat. Am Anfang des Glaubens stehen immer Fakten, dieselben großen Taten Gottes. Nur tritt an die Stelle des Sehens das Hören. Das Hören auf die Berichte derer, die gesehen haben. Diese Berichte erfolgten zuerst mündlich und irgendwann mal kam man auf den Gedanken, das schriftlich festzuhalten. So entstanden die Evangelien. Und das ist unser Glück, dass wir diese Berichte schriftlich haben. Schriftliche Aufzeichnungen von Augenzeugen. Jetzt hat auch die dritte und die vierte Generation Informationen aus erster Hand. Und die 50. und die 100. Und wir hier in Deutschland. Wir haben zuverlässige Berichte von denen, die den auferstandenen Jesus mit eigenen Augen gesehen und die höchstpersönlich mit ihm gesprochen haben. Für uns heißt es nicht mehr, wir sehen und glauben, sondern wir hören und glauben. Oder wir lesen und glauben. Aber das, was wir hören und lesen, ist dasselbe, was sie damals gesehen haben, nämlich die großen Taten Gottes. Sehen Sie, dieses Wort, das Jesus dem Thomas mitgibt, das ist gleichzeitig wie ein Auftrag an ihn und alle anderen. Ihr seid die, die gesehen haben. Nach euch kommt eine Generation, die wird nichts mehr sehen. Wenn es denen niemand sagt, wie sollen sie glauben? Ihr müsst ihnen das Gesehene weitergeben. Ihr müsst sie zum Glauben führen. Und genau das haben die Apostel gemacht. Und zu ihrer großen Überraschung und großen Freude haben viele, viele Menschen geglaubt. Im ersten Petrusbrief gibt es eine wunderschöne Stelle. Da schreibt Petrus, Kapitel 1, Vers 8, ihr liebt Jesus, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Ihr vertraut ihm, obwohl ihr ihn jetzt nicht sehen könnt. Petrus sagt nicht, wir lieben Jesus, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Er sagt, ihr, denn ich habe ihn ja gesehen. Ich stand ja unterm Kreuz. Ich stand ja am leeren Grab. Wir haben ihn gesehen, wir 12. Aber, und dass wir glauben, das ist eigentlich nicht verwunderlich unter diesen Umständen. Aber dass ihr glaubt, einfach auf unser Wort, auf unseren Bericht, das ist höchst erstaunlich. Dass ihr unserem Zeugnis vertraut, das muss für Petrus und die anderen Apostel immer wieder neu ein Wunder gewesen sein, dass jemand glaubt, ohne zu sehen. Ja, weil die Zeit gleich um ist, hier noch etwas, ich kann jetzt nicht mehr alles machen. Es ist auf jeden Fall so, dass Jesus immer wieder Wert darauf gelegt hat, dass er Beweise liefert. Es heißt ja auch in der Apostelgeschichte am Anfang noch, dass er 40 Tage unter ihnen blieb und ihnen viele unmissverstößliche Beweise seiner Auferstehung geliefert hat. Jesus war es darum zu tun, dass man sieht, dass man Fakten hat. Also nicht nichts sehen und einfach ins Blinde glauben. Man soll glauben aufgrund von Beweisen. Wenn der Glaube ohne Beweise der richtige, der bessere Glaube wäre, dann hätte sich Jesus nach seiner Auferstehung am besten kein einziges Mal gezeigt. Aber er tat es so oft wie möglich. Er lieferte so viel unumstößliche Beweise wie nur möglich. Ja, da könnte ich jetzt eine Menge aufführen. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel zeigen, wie man das unterscheiden kann zwischen diesem Sehen aufgrund von Fakten und dem Sehen aufgrund von gar nichts. Dieses Nichtsehen, das ist nicht ein totales, also das, was Jesus meint, dieses Nichtsehen oder Glauben, ist nicht ein totales Nichts. Das Sehen wird nicht ersatzlos gestrichen. Es wird ersetzt durch das Hören und durch das Lesen. Und das Beispiel, das ich Ihnen mitgeben möchte, man kann sich das klar machen, wenn man sich vorstellt, man wäre ein Bergsteiger, der sich in irgendeiner Wand verstiegen hat und jetzt nicht mehr rauf und runter kommt. Man hängt fest, man traut sich keinen Schritt mehr hoch und keinen Schritt mehr runter. Aber man kann sich nicht mehr lange halten. Die Arme werden lahm, die Beine beginnen zu zittern. Ich bin selber viel in den Bergen rumgestiegen, ich kenne diese Situation. Und wenn man so in einer Wand hängt und nicht mehr vor und zurück kann, was würde helfen? Wenn ich jetzt plötzlich unter mir auf einem Felsabsatz einen stehen sehe, und der steht auf einem guten Absatz und hält sich selber gut fest. Und er ruft, spring, ich fang dich auf. Was würde ich machen? Ich würde springen. Ich würde dem Fremden vertrauen und springen und sicher landen. Das heißt, sehen und glauben. Das haben die ersten Jünger gemacht. Sie haben gesehen, was Jesus tat. Sie konnten sich darauf verlassen und sie haben Jesus vertraut und sind gesprungen in seine Arme. Sie haben ihm geglaubt. Es gehört immer Vertrauen dazu. Das bloße Sehen genügt nicht, wenn ich da in der Wand hängen bleibe und sage, ich spring nicht, du bist ein Fremder. Ich weiß nicht, ob du mich auffangen willst. Ich weiß nicht, ob du die benötigten Kräfte verfügst, mich aufzufangen. Ja gut, dann wird er irgendwann weiter wandern und ich werde irgendwann, ja, meine Arme werden irgendwann erlahmen. Vielleicht kommt, während ich so in der Wand hänge, zu allem Unglück auch noch dichter Nebel auf. Der Bergsteiger sieht die Hand nicht mehr vor den Augen. Und jetzt hört er plötzlich von unten eine Stimme: Ich bin da, spring, ich fang dich auf. Er hat den vorher nicht gesehen, der Nebel ist ja da. Und er springt. Es ist immer noch das Bessere, als hängen zu bleiben und irgendwann abzustürzen. Das heißt, nicht sehen und doch glauben. Er sieht niemand, aber er hört. Er weiß, da ist jemand. Und er vertraut ihm. Er sieht keinen Felsvorsprung, er sieht keine Person, aber er hört die Stimme und er vertraut ihr und springt. In der wahnwitzigen Hoffnung, dass er ihn auffangen kann. Und er fängt ihn auf. Und dann gibt's noch das Dritte. Vielleicht sieht der Bergsteiger keinen Menschen wegen des Nebels. Er sieht keinen Vorsprung, Felsvorsprung wegen des Nebels. Und er hört auch keine Stimme. Und er springt trotzdem. In der irren Hoffnung, da müsse irgendetwas sein, was ihn rettet. Das heißt Glauben ohne Grundlage. Die ersten beiden Arten von Glauben retten uns. Die letzte Art ist ein tödlicher Glaube. Ich möchte vielleicht noch Folgendes sagen, und ja, das ist jetzt nur noch ein Zusatzgedanke. Dieses Wort, das Jesus an Thomas richtet, glücklich, wer nicht sieht und trotzdem glaubt. Ich meine, wenn man das so hört, dann schwingt da auch ein leiser Tadel mit an den Thomas. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als würde Jesus ein ganz bisschen, als hätte er mehr erhofft, zurückhaltend formuliert, als wäre dieses Wort an den Thomas eben ein leiser Vorwurf. Und auch an die anderen Jünger: Musste ich euch wirklich erst so viele Beweise liefern, ehe ihr glaubtet? Ihr hattet doch so viele Jahre Gelegenheit, mich kennenzulernen. Ihr habt erfahren, dass ich Macht über alles habe, sogar über den Tod. Ihr habt gemerkt, dass ich vertrauenswürdig bin, dass man sich auf sein Wort verlassen kann. Ich habe euch viele Male angekündigt, dass ich ans Kreuz genagelt werde. Warum wart ihr so entsetzt, als es dann so kam? Ich habe euch viele Male angekündigt, dass ich auferstehen würde. Warum habt ihr es dann nicht geglaubt, als es Tatsache wurde? Warum schien es euch so unmöglich? Und du, Thomas, die haben doch die Frauen gesagt, dass sie das Grab leer fanden. Und die anderen Jünger haben dir gesagt, dass sie mich gesehen haben. Hast du das nicht glauben können? Hätte das nicht genügt? Hätte das nicht Klick machen müssen bei dir? Fällt es dir wirklich so schwer, mir zu vertrauen? Musst du wirklich jedes Mal wieder ein neues Wunder sehen, ehe du mir Glauben schenkst? Und ich meine, das ist auch eine Lektion, die wir hier von Thomas lernen sollten. Nicht sehen und doch glauben, Gott lieben, auch wenn wir mal nichts von seiner Nähe und Kraft spüren. Ihm vertrauen, auch wenn es mal nicht so rund läuft, wie wir das gerne hätten. Das gehört zum Leben als Christ. Wir leben jetzt in einer Zeit des Glaubens und nicht in der Zeit des Schauens, sagt Paulus. Wenn Gott immer erst ein Wunder liefert, einen Beweis zusätzlich nochmal, das ist keine Kunst, ihn dann zu lieben. Wenn er immer erst eingreift und dann vertrauen wir ihm, das würde jeder sofort tun. Aber ihn lieben, wenn er nicht gerade alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, ihn lieben und ihm die Treue halten, auch wenn uns das was kostet, wenn er eine Zeit lang sich verborgen hält, das macht erst unsere Beziehung zu ihm echt und tief. Ich kann meiner Frau 100-mal sagen, wie toll ich sie finde, wie heiß und innig ich sie liebe. Kein Wunder, die ist ja strahlend schön und kerngesund und die liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Aber was ist, wenn meine Frau mal vielleicht einen Unfall hat und schwer krank ist und entstellt ist im Gesicht und wenn sie nichts mehr leisten kann und wenn ich alles für sie machen muss? Was ist dann mit meiner Treue, mit meinen Liebesschwüren? Erst dann haben sie die Feuerprobe bestanden. Und genau das hat Jesus auch dem Thomas sagen wollen. Hättest du nicht auch glauben können, ohne mich gesehen zu haben? Ich hätte mich dir sowieso gezeigt, denn du sollst ja ein Zeuge meiner Auferstehung sein. Lern doch, mir zu vertrauen und zu glauben, auch mal ohne zu sehen. Du hast es dir zur Gewohnheit gemacht, bei allem immer zuerst mal die negative Seite zu sehen, alles erst mal anzuzweifeln. Und auch wenn es aus der Ecke von Gott kommt, immer erst einen Beweis zu fordern, bevor du was für bare Münze nimmst. Jetzt dreh doch einmal dieses Verhaltensmuster um. Jetzt gib doch Gott mal einen Vertrauensvorschuss. Beginn doch mal einen lebenslangen Lernprozess, Gott zu vertrauen. Und zwar blind zu vertrauen. Nicht blind, als hätte Gott noch nie was Gutes gemacht. Er hat ja 1000 gute Sachen gemacht. Er hat für mich Jesus ans Kreuz geschickt. Einen größeren Liebesbeweis gibt's gar nicht. Er hat mich zum neuen Leben gebracht. Das ist doch alles schon ganz super. Du vertraust ja nicht Hinz und Kunz. Du vertraust dem, der dir und unzähligen anderen schon so viel Gutes getan hat, der für dich gestorben und auferstanden ist. Jetzt schenk ihm mal den Vertrauensvorschuss auch in der Lage, wo es nicht so klar läuft und wo du noch nicht weißt, wie es weitergeht und wo es vielleicht auch so ist, dass du es dir sehr anders wünschen würdest. Aber Gott ist dabei. Glücklich, wer nicht sieht und trotzdem glaubt.